Radio 1. Nur für Erwachsene.
Vor einer Woche starb in Österreich die Ärztin Dr. Lisa Maria Kellermeier. Weil sie Menschen gegen Corona impfte und behandelte, wurde sie zum Hassobjekt im Internet. Und es ist schockierend, dass noch immer der Hass gegen sie in den sozialen Netzwerken hoch ist und sich Leute über ihren Tod freuen. Da wird fröhlich weiter gegen Impfärzte gehetzt, Corona geleugnet und Hass verbreitet. Und so verlassen immer mehr Intellektuelle Twitter und andere soziale Netzwerke, darunter Mediziner, Schriftsteller, Sozialwissenschaftler, weil sie diesen Hass im Internet einfach nicht mehr ertragen. Man fragt sich, wo soll das noch hinführen und auf was müssen wir uns ab dem Herbst gefasst machen, wenn vielleicht eine Energiekrise beginnt und wir wieder strengere Corona-Regeln haben? Darüber spreche ich jetzt mit Pia Lamberti. Sie ist Psychologin und leitet das gemeinnützige Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Schönen guten Tag, Frau Lamberti.
Hallo.
Was macht es denn mit Menschen, wenn sie täglich digitalem Hass ausgesetzt ist, der zwar anonym zu sein scheint, aber ja sehr extrem und explizit ist?
Tatsächlich ist er gar nicht immer anonym. Also das vielleicht vorweg, das ist ja so eine Vorstellung, die viele Menschen haben. Ich kenne das auch von ja selber leider, dass tatsächlich viele Leute auch in der Corona-Pandemie Hass und Hetze verbreitet haben mit Klarnamen von beruflichen E-Mail-Adressen, teilweise mit voller Signatur, mit Privatadresse. Und das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, die man aus der Antisemitismusforschung kennt, dass die Hemmungen immer mehr abgenommen haben, dass Menschen gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie sich irgendwie verstecken müssen, sondern dass sie eben das Gefühl haben, es ist vollkommen legitim, andere Menschen anzugreifen. Und das ist eben genau das Problem, weil natürlich für Menschen das bedeutet, dass sie ihre Sicherheitsmaßnahmen überdenken müssen, dass sie überdenken, was sie überhaupt online stellen. Das kann natürlich auch eine immense psychische Belastung sein, weil das ja Angst macht und ja einfach belastet, wenn man für alles, was man sagt, angegriffen wird.
Diese Mischung aus Rechtsextremen, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern, die haben sich ja auch diese Woche in Berlin wieder auf der Straße gefunden zur sogenannten Woche der Demokratie. Es sind ja jetzt nur ein paar tausend Leute gekommen, aber sie träumen von Volksaufständen im Herbst und Winter, wenn die Energiekrise kommt. Was glauben Sie, was erwarten Sie von dieser Bewegung im Herbst und Winter?
Das ist im Moment natürlich noch recht schwer zu sagen, was im Herbst tatsächlich passiert. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Entscheidungen werden getroffen, inwiefern die Regierung auch soziale Gerechtigkeit in den Fokus stellt, dass Menschen wirklich auch unterstützt werden in dieser schwierigen Zeit. Und Protest an sich ist ja überhaupt nicht das Problem, sondern ist ja wirklich was sehr Demokratisches, kann ein wichtiges Korrektiv sein. Das Problem ist eben, wenn man wieder so Proteste haben sollte oder noch schlimmere als eben in der Corona-Pandemie, die von Rechtsextremen entweder gestartet wurden oder eben von ihnen genutzt werden, um ihre menschenverachtende Propaganda zu verbreiten. Und da stehen die schon in den Startlöchern und hetzen und hoffen eben, dass sie diese Krisen für sich nutzen können, um eben genau solche menschenverachtenden Inhalte zu verbreiten, aber auch die Demokratie als Ganzes zu destabilisieren. Das ist schon eine Gefahr, die ich sehe.
Und dass jetzt immer mehr Menschen Twitter verlassen, weil sie auf diesen Hass und diese Hetze keine Lust mehr haben, sorgt das nicht auch dafür, dass soziale Netzwerke dann zu noch größeren Echokammern für Corona-Leugner werden, weil die dann da alleine sind?
Es ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung, wenn Menschen gesellschaftliche Räume verlassen, weil sie für sie in der Art und Weise, wie sie sind, nicht mehr ertragbar sind. Und auch Twitter ist ein gesellschaftlicher Raum und das sollte uns schon besorgen, Sorgen machen, wenn Menschen eben sich ja nicht mehr äußern können. Das ist eine Gefahr, dass so ein Raum dann irgendwann einer lauten, aggressiven Gruppe überlassen wird. Im Moment gibt es ja aber noch schon viele Menschen, die sich auch dagegen aussprechen. Aber für sie ist es dann oft auch eine harte, schwierige Entscheidung, eben weil es so aggressiv ist und weil sie permanent attackiert werden und sich dann entweder zurückziehen oder gewisse Dinge erst gar nicht ansprechen, weil sie wissen, da folgt eine Welle des Hasses.
Ja, und alle beschäftigt ja die große Frage, wie kriegt man das hin, eine vernünftige Debattenkultur zu bekommen, wenn eben die einen nur schreien und laut sind und die anderen versuchen, vernünftig zu sprechen. Was ist Ihre Antwort darauf?
Ja, also wenn Menschen nur schreien wollen und ja auch überhaupt kein Interesse an einem konstruktiven Diskurs haben, dann ist es natürlich schwierig. Dann ist das jetzt nicht über mal ein paar Gespräche gelöst. Ich denke, da muss man größer ran. Und das ist zum einen natürlich die Verantwortung der Plattformen, dass sie auf sowas reagieren, dass eben Menschen auch schneller unterstützt werden, wenn sie Opfer von solchen Hetzkampagnen werden, dass sie nicht damit alleine gelassen werden, wo das heißt, naja, das unterliegt nicht der Entfernung. Aber auch die Sicherheitsbehörden müssen hier ran, müssen schneller reagieren und müssen das Ganze ernst nehmen.
Vor einer Woche ist in Österreich Dr. Lisa Maria Kellermeier durch Hass und Hetze im Netz in den Suizid getrieben worden. Und wir haben über Hass im Internet und eine vernünftige Debattenkultur gesprochen mit der Psychologin Pia Lamberti. Vielen Dank.